Wir machen heute einen kleinen Einschub in die normale Gottesdienstreihe, ganz einfach aus dem Anlass, weil wir im Juni diesen Jahres die Wahl unserer Ältesten haben. Also biologisch müssen Älteste nicht gewählt werden, das ergibt sich von selber. Aber in der Gemeinde gibt es die Gemeindeältesten. Ihr kennt das von den Wirtschaftsweisen, und es gibt in der Bundesregierung oder irgendwo in der Wirtschaft auch einen Ältestenrat, einen sogenannten, und das ist ein Leitungsgremium. Und so ist es auch hier in der Gemeinde. Es gibt einen Ältestenkreis, ein Team von Gemeindeältesten, die von der Gemeinde gewählt werden. Und das sind diejenigen, die die Gemeinde leiten. Gleich zu Anfang. Wer vielleicht heute einfach so reingeschneit ist und sagt, hey, Moment, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin hier in den Gottesdienst gekommen und jetzt redet ihr so nach dem Motto Vereinssitzung. Nicht ganz. Folgendes. Ich gebe euch also jetzt ein paar Gründe, warum es hilfreich ist, zuzuhören. Zum einen, wenn du zur Gemeinde gehörst, die Ältesten sind diejenigen, die die Gemeinde leiten. Wenn du sagst, ich gucke mir heute einfach nur Gemeinde an, dann wirst du sehen, und ich versuche das von der Bibel her zu zeigen, wie geschieht Leitung im Neuen Testament? Wie stellt sich Gott Leitung vor? Und ich finde dafür sehr interessante Aspekte, die man nicht nur in der Gemeinde anwenden kann, sondern auf Leitung generell. Egal ob Leitung in einem Unternehmen, egal ob Leitung in einer Institution, in einem Verein, im gemeinnützigen Non-Profit-Bereich oder Leitung allgemein. Denn es werden einige Qualifikationen genannt, wo man einfach sieht, okay, daran sieht man gute Leiter. Und ich glaube, das ist etwas, was unser Volk braucht, was wir in Europa brauchen, was die ganze Welt braucht. Wir brauchen gute Leiter, wir brauchen Leute, die nicht egoistisch sind, sondern die eine dienende Einstellung haben. Und an der Stelle setzt zum Beispiel die Bibel an. Ich will euch kurz sagen, was wir heute vorhaben. Ich werde nicht allein hier sein, der Sven wird später gegen Ende der Predigt auch hier vorne sein. Und ich habe so 5 Punkte, die wir heute abdecken. Das eine ist Leitung und Leiter in der Bibel. Ganz kurz, was sagt die Bibel zu Leitung und Leiter? Dann, was ist denn die Verantwortung, die Qualifikation für den Ältestendienst? Und natürlich erkläre ich vorher, wer die Ältesten sind und so weiter. Struktur und Werte, wie die Ältestenarbeit geschieht hier in der Gemeinde. Die Aufgaben der Ältesten, was sie tun und wie denn die Wahl insgesamt abläuft im Endeffekt. Denn darauf arbeiten wir hin als Gemeinde. Die Gemeindeversammlung, die Mitglieder der Gemeinde wählen im Juni die Ältesten. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, will ich erstmal unseren jetzigen Ältesten danken. Sven und Rainer. Rainer hier vorne, vielleicht könnt ihr mal zumindest 30 Zentimeter nach oben gehen, wenn ihr nicht aufstehen wollt. Erhebt mal eure fast grauen und Häupter. Ich liebe es, mit euch zusammenzuarbeiten. Es macht mir Spaß, nicht weil wir immer einer Meinung sind, sondern weil wir konstruktiv nach vorne arbeiten können. Ich genieße die Zeiten, und jetzt klappt das leider nicht mehr in den letzten Wochen. Ich genieße die Zeiten, wo wir uns jeden Freitagmorgen 6:30 hier getroffen haben und gebetet haben für die Gemeinde. Wir haben für euch gebetet, die ihr hier sitzt. Wir haben alle durchgebetet. Wir haben alle Mitarbeitsbereiche durchgebetet. Wir haben für sämtliche Leiter gebetet, die in der Gemeinde sind. Und ungefähr alle 14 Tage treffen wir uns, setzen uns zusammen, werden aus, gucken auf die Gemeinde. Wir hören auf Gott. Wir haben uns Zeiten genommen, wo wir gemeinsam weggefahren sind, wo wir bewusst gesagt haben, wir brauchen den Abstand zur Gemeinde, wir müssen uns rausziehen aus dem Tagesgeschäft, um auf Gott zu hören. Und da kommt dann Jahresmotto raus oder andere Sachen, wo wir einfach merken, hier will uns Gott hinhaben. Und das ist auch das, was Aufgabe der Ältesten ist. Zum allerersten zur Leitung und Leitungsdienst in der Bibel. Gibt ja Bibel, Altes Testament, Neues Testament. Ich gehe jetzt keine 10 Leiter durch im Alten und dann noch 15 im Neuen Testament, sondern habe aus beiden Testamenten jeweils einen Vers rausgepiekt, wo man, das ist Willkür, ne? Das ist jetzt nicht Wort Gottes, das ist das Einzige, was das Neue Testament sagt, Altes Testament. Aber woran deutlich wird, wie Leitungsdienst, wie Leitung in der Bibel aussieht. Zuerst zum Alten Testament. Ein Beispiel, wo Mose Leitung und Unterstützung brauchte. Er war ein genialer Leiter, und dann hieß es, schafft weise, verständige und erfahrene Männer aus euren Stämmen herbei. Das bringt Gott dem Volk Israel mit, die ich als Oberhäupter über euch einsetzen kann, die das Volk leiten. Das Volk war in der Wüste zu dem damaligen Zeitpunkt. Sie haben viel Wegweisung gebraucht. Sie mussten unterwegs Streitfälle schlichten. Es mussten ganz viele Sachen ins Leben gerufen werden, was vorher einfach nicht da war. Da musste eine ganze Infrastruktur geschaffen werden, die es einfach nicht gab. Es sind von Gott berufene Menschen. Und später sieht man im Alten Testament, als das Volk Israel dann in das verheißene Land kam, da sind die Propheten, Könige und Priester, das sind die Leute, die gesalbt worden sind, die von Gott eingesetzt worden sind, wo man bewusst gesehen hat, okay, das sind Menschen, die nicht einfach so ein Amt ausüben, sondern die das ganz bewusst in der Verantwortung vor Gott machen. Und so ähnlich finden wir das auch im Neuen Testament. Neues Testament aus Apostelgeschichte 6, Vers 3. Seht euch deshalb nach 7 Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen, und jetzt kommen die Qualifikationen, die damals gewählt worden sind, einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Apostelgeschichte 6 ist die Situation, wo man merkt, hey, es gibt die, Jesus ist nicht mehr auf der Erde, die erste Gemeinde startet so richtig durch, die Urgemeinde, und sie merken, hey, wir haben so viele Aufgaben und wir werden unsere Aufgaben nicht Herr, wir müssen sie irgendwie bewältigen können. Und da müssen ganz praktische Aufgaben erledigt werden, zum Beispiel die Versorgung von Leuten, denen es nicht gut geht. Und die Frage war dort, wer macht das jetzt? Sollen jetzt Petrus, Johannes, die so die Säulen der Gemeinde sind, die drei, sollen die das auch noch mitmachen? Und sie merken, hey, wenn wir uns um alles kümmern, bekommen wir das Wesentliche, verlieren wir das Wesentliche aus dem Blick. Und deshalb ganz bewusst die Zuspitzung und sagen, hey, wir müssen weitere Leiter, wir müssen weitere Leute einsetzen. Und dann weiter im Neuen Testament finden wir, hier ist eine Folie vertauscht, geh einmal auf die nächste Folie, 7. Weiter im nächsten Neuen Testament finden wir, wie die Älteste bezeichnet worden sind. Da ihr die vorherige schon mal gesehen habt, können wir auch wieder hingehen. Nochmal zurück zur anderen Folie. Habt ihr eh schon mal gesehen, denkt drüber nach, was das ist. In unserer Gemeinde setzt sich die Gemeindeleitung aus 3 Kreisen zusammen. Das eine sind die Gemeindeältesten, Sven, Rainer, ich, wir sind also das Dreiergespann, Pastoren, Nancy und ich und Bereichsleiter, Anja, Ole, Bugi, Nancy und ich. Und wir haben alle unterschiedliche Aufgaben. Als Älteste sind wir diejenigen, die das große Ganze im Blick haben. Wir versuchen, unsere Zeit vorauszudenken. Wir versuchen, so die Aufseherrolle einzunehmen, zu blicken, was läuft in der Gemeinde, wie entwickelt sich was. Als Älteste mischen wir uns ganz bewusst nicht ins Tagesgeschäft ein. Ihr werdet es nicht erleben, dass einer von den Ältesten jetzt nach vorne geht und sagt, hey, hier vorne, der Vorhang ist nicht ganz zugezogen. Das sehen die, das haben die vielleicht schon längst wahrgenommen. Aber sie sagen, ist nicht meine Aufgabe. Das müssen andere sehen, das müssen andere machen. Die sagen auch nicht, hey, diesen Sonntag stand wieder die Tür offen und suchen denjenigen, der sie offen gelassen hat. Sondern sie sagen einfach nur, Daniel, die Tür war offen. Und sie wissen, okay, Daniels Aufgabe ist, sich darum zu kümmern, wenn hier nicht abgeschlossen ist oder irgendwas anderes. Oder sie sehen die Fenster und fangen jetzt nicht an, Angebote einzuholen und sagen, wir müssen die Fenster reparieren. Sondern es geht darum, der operative Bereich, Pastoren und Bereichsleiter, die kümmern sich um das Wesentliche. Die Ältesten haben das nur auf dem Radar. Und sie sind dadurch entlastet und können das große Ganze im Blick behalten. Sie können sich auf Gott konzentrieren und können auf Gott hören. Es gibt trotzdem noch genug Sachen zu tun. Aber so haben wir versucht, die Aufgaben zu verteilen. Und ihr werdet sehen, das zeichnet sich ab in dem, was wir am biblischen Zeugnis finden. Im Neuen Testament finden wir für die Leiter der Gemeinde 5 Bezeichnungen, wie sie hier sind. Das sind einmal Führer, Aufseher, Vorsteher, Hirten und Älteste. Jeweils den griechischen Namen dahinter könnt ihr versuchen auszusprechen und so weiter. Und mit Bibelstellen versehen. Also es gibt nicht dieses eine Amt im Neuen Testament, wo man sagen kann, hey, es gibt nur diese eine Dienstbezeichnung, sondern man findet unterschiedliche Bezeichnungen und die meinen, die gehen in eine ähnliche Richtung. Und von daher ist es unsere Aufgabe, für uns zu interpretieren und für uns festzustellen und zu legen, so wollen wir Gemeindeleitung bei uns in der Gemeinde praktizieren. Darüber hinaus, neben diesen Amtsbezeichnungen, die sind jetzt nur zur Information. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr mich ansprechen und sagen, gib mir nochmal die Folie, ich möchte das gerne noch nachlesen. Es gibt aber verschiedene Aufgaben, die in der Bibel relativ klar beschrieben sind, was die Aufgabe der Ältesten sind. Die zeige ich euch genauso, lese ich euch vor. Sie dienen der Gemeinde und das ist ein großer Unterschied. Älteste sind keine Gemeindeherrscher, sondern der Anspruch in der Bibel an Älteste und an Leitungsdienst ist, jemand, der leitet, er dient. Wir finden das Beispiel in der Dienstbezeichnung von unseren Bundesangestellten. Sie sind Minister. Und Minister kommt von Ministere, von dienen. Da hat man im Englischen noch Minister, to minister, dienen. Sie dienen der Gemeinde, sie dienen einer Institution. Sie suchen ihr Bestes. Und sie stehen der Gemeinde vor. Und indem sie ihr vorstehen, dienen sie ihr. Sie suchen das Beste für die Gemeinde. Sie geben seelsorgerlichen Rat, zeigen aufrechten Weg, den rechten Weg. Sie führen und überführen mit gesunder Lehre. Ihnen geht es darum, dass wir uns an der Bibel orientieren. Das ist eine der Aufgaben von den Ältesten. Kommt nachher nochmal in kompakter Form, wo wir das kategorisiert haben. Hier ziehen wir das gerade so aus den Bibeltexten raus. Ihr seht hier die 3 Texte und es kommen noch 2 weitere dazu. Was ist denn das, was die Bibel sagt, was die Aufgaben von Ältesten sind? Und dann aus Hebräer 13 noch, sie wachen über die Seelen der Gemeinde, das heißt, sie haben die Leute im Blick. Sie müssen nicht selber Leute ansprechen, sondern müssen einfach dafür sorgen, das für Menschen gesorgt ist. Könnt ihr euch vorstellen, in unserer Gemeinde ist es noch relativ übersichtlich. Wenn man eine Gemeinde mit 500 Leuten hat, da bräuchtest du dann 10 oder 12 Älteste, was wiederum nicht als Team machbar ist. Und deshalb haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden. Es geht darum, dass die Ältesten diese Aufzieherrolle haben und dass sie dafür sorgen, dass für Menschen gesorgt ist. Das ist ihre Aufgabe. Und sie sind vor Gott Rechenschaft schuldig über das, was in der Gemeinde geschieht, über das, wie wir als Gemeinde leben. Deshalb tragen sie eine Last der Gemeinde. Und das ist auch was wichtig ist, wenn jemand eine Aufgabe in einem Verein hat oder in einer Firma hat. Du trägst die Last. Du hast nicht einfach nur die Rechte. Du kannst nicht einfach nur etwas tun, machen, bestimmen, sondern du trägst die Verantwortung. Du trägst die Verantwortung für deine Mitarbeiter. Denn deine Mitarbeiter sind dein Kapital und das ist auch in der Gemeinde so. Die Menschen in der Gemeinde, die sind das Kapital der Gemeinde. Mit denen funktioniert Gemeinde. So läuft sie. Und 1. Petrus 5, sie weiden die Herde. Petrus hat ganz bewusst dieses Bild gebraucht. Eine Herde weiden heißt, man sorgt sich darum, dass sie was zu futtern haben. Dass man weiß, wo ist denn die nächste Weide? Wo gibt es denn etwas zu essen? Und wenn hier abgegrast ist, muss ich weiterziehen. Dann kann ich nicht sagen, wir bleiben aber trotzdem hier, weil mir der Weg zu gefährlich ist. Ein Hirte muss immer weiterziehen, wenn eine Herde abgegrast ist. Und er sorgt sich darum und weiß genau, wie weit kann ich mit meiner Herde laufen. Sie sind Vorbilder, natürlich. Und sie achten auf sich selbst und auf die Herde. Sie schützen die Gemeinde vor Irrlehren, sie schützen die Gemeinde vor falschen Aussagen, sie schützen die Gemeinde vor Verleumdung und sie nehmen sich der Schwachen an. Das sind jetzt mal 5 Bibelstellen zusammengezogen. Man kann noch eine ganze Menge mehr anführen, weil das Neue Testament voll ist von solchen Beispielen. Jesus hat modelliert, wie Menschen geleitet werden. Er war ein hervorragender Leiter, er hat Menschen hervorragend begleitet. Genauso Petrus und Paulus, von denen kann man richtig viel lernen. Es gibt aber auch ganz konkrete Ansagen und ganz konkrete Auflistungen, wie der Dienst von Ältesten sein soll im Sinne von, welche Menschen brauche ich denn dafür? Das eine waren die Aufgaben, was getan werden muss. Und der nächste Schritt ist jetzt die Art von Personen, die man dafür braucht. Und da gibt es im Neuen Testament 2 Stellen, die ich gemeinsam mit euch lesen möchte und die schon ziemlich stark für sich selbst sprechen. Das eine ist eine Stelle aus Titus 1, die Verse 6 bis 9. Ich hoffe, es steht hier dasselbe, was in meiner Bibel steht. So soll es sein. Einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er muss seiner Frau treu sein, also wenn er verheiratet ist, und vertrauenswürdige Kinder haben, wenn er Kinder hat, die nicht als zügellos und ungehorsam bekannt sind. Wenn einer der Gemeinde vorsteht, darf er keinerlei Anlass zum Tadel geben, denn er verwaltet das Haus Gottes. Er darf nicht eigenmächtig oder jähzornig sein, kein Trinker und Schläger. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich und ein Freund des Guten sein. Er soll einen guten Menschenverstand besitzen, gerecht und gottgefällig leben und sich selbst beherrschen können. Es muss ein Mann sein, der sich an das zuverlässige Wort Gottes hält, wie es ihm gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gläubigen mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Gegner zu widerlegen. Das sind einige Qualifikationen, die Paulus Titus, einem seiner Zöglinge, ins Stammbuch schreibt, wo er sagt, hey, Titus, wenn du Gemeinde baust und wenn du die Gemeinde, in der du bist, leitest, dann achte doch darauf, wenn du Männer in die Verantwortung berufst, wenn du Menschen in die Verantwortung berufst. Das hier bezieht sich jetzt auf Älteste, die Männer sind. Dann kann es auch auf alle Leiter beziehen, ob Männer oder Frauen. Das ist dann in dem Fall egal. Und eine zweite Bibelstelle, die steht im 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Die möchte ich genauso vorlesen. Und die Stelle, die beginnt mit einer interessanten Zusage. Es ist wahr, wenn sich jemand um einen Aufseherdienst in der Gemeinde bemüht, dann sucht er eine schöne Aufgabe. Das würden manchmal nicht alle unterschreiben, weil sie sagen, es klingt nach Arbeit, aber es ist eine schöne Aufgabe. Ich weiß nicht, wie Sven und Rainer das jetzt einschätzen würden. Ich gebe euch jetzt nicht die Bühne. Doch ein Aufseher muss ein Mann ohne Tadel sein, der seiner Frau treu ist. Er muss sich besonnen und verantwortungsbewusst verhalten. Er darf keinen Anstoß erregen. Muss gastfreundlich und zum Lehren befähigt sein. Er soll kein Trinker und gewalttätiger Mensch sein, sondern ein freundlicher und rücksichtsvoller Mann. Er darf auch nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seinen Kindern mit aller Ehrbarkeit zum Gehorsam erziehen. Denn wenn jemand seiner eigenen Familie nicht vorstehen kann, wie soll er dann für die Gemeinde sorgen? Er darf nicht erst vor kurzem zum Glauben gekommen sein, sonst könnte er sich schnell etwas einbilden und zu Recht vom Teufel angeklagt werden. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben, damit nicht übles Gerede kommt und der Teufel ihm daraus einen Strick drehen kann. Wieder ein Text, wo Paulus relativ klare Aussagen findet. Diesmal an Timotheus, einen weiteren Schützling, der auch in der Situation stand, ich muss Älteste einsetzen, ich muss dafür sorgen, dass die Gemeinde gut geleitet wird. Und diese Texte, die geben uns schon einige Leitlinien mit an die Hand. Wenn es auf die Ältestenwahl zugeht, anders formuliert, der Satz war Quatsch. Ihr bekommt das noch an die Hand. Alle Mitglieder in der Gemeinde, alle Freunde, die es interessiert, die können das gerne bekommen. Die Mitglieder bekommen es automatisch schriftlich, wo diese Bibeltexte nochmal aufgeführt sind, wo die Qualifikationen von Ältesten nochmal drinstehen. Bei mir liegt es heute, eine Einführung dazu zu geben. Sich damit zu beschäftigen, mit den Bibeltexten und zu überlegen, welche Personen sind das. Das liegt an euch, das ist eure Aufgabe, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und um dort unterscheiden zu können, wer dafür geeignet ist, welche Leute wir suchen, will ich noch etwas erklären, wie denn die Arbeit abläuft, welchen Charakter von Arbeit wir als Älteste haben. Und dazu zeige ich euch mal noch eine weitere Folie. Wir arbeiten als Älteste primär strategisch. Wir sind viel mit Menschen in Kontakt, aber die eigentliche Aufgabe von uns als Ältesten ist nicht, dass wir uns um jeden Einzelnen persönlich kümmern. Unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass keiner durchs Raster fällt. Dafür sorgen wir durch Live-Groups, dafür sorgen wir, dass es eine gute Seelsorge in der Gemeinde gibt, dass es Ansprechpartner gibt, dass sie bekannt sind. Die Aufgabe von Ältesten ist nicht, sich um jeden Einzelnen persönlich zu kümmern. Da werden wir als Älteste überfordert, denn die Aufgaben sind sehr vielfältig. Aber dafür gibt es Live-Group-Leiter, dafür gibt es die Teamleiter, dafür gibt es uns als Pastoren, dafür gibt es andere Leute, denen ihr Vertrauen schenkt und wo ihr sagt, ja, da will ich, denen vertraue ich mich an. Dann geht es darum, dass ein Wert von uns Ältesten ist, Leiterschaft aufzubauen. Wir wollen Leiter zurüsten, wir wollen weitere Leiter ausbilden, wir wollen Menschen befähigen. Das Gegenteil davon wäre zu herrschen und Menschen klein halten. Und so sieht die Bibel Leiterschaft nicht vor, egal in welchem Kontext das ist. In der Bibel ist es immer so, dass der Leiter sich um das Wohl der Geleiteten kümmert. Und selbst die Könige im Alten Testament, wo man sagen kann, wow, Könige, ganz hohe Position, ihre Aufgabe war, für das Wohl des Volkes zu sorgen. Dafür, dass das Recht gesprochen wird, dass keiner bevorteilt wird und keiner vernachlässigt wird. Das war die Aufgabe von den Königen. Sie sollten gute, gesunde und stabile Rahmenbedingungen schaffen, damit sich das Volk entfalten kann, damit Menschen in Frieden und Sicherheit leben können und damit sie ja, bei Gott nicht murren über die Könige. Das war die Aufgabe von den Leitern. Und deshalb ist die Aufgabe auch für uns als Leitungsgremium, gute Voraussetzungen zu schaffen, Leiterschaft aufzubauen und befähigen. Unsere Kultur ist nicht, dass wir jede Kleinigkeit kontrollieren, die jemand in der Gemeinde macht. Wir hängen uns nicht in alle einzelnen Dienstbereiche hinein. Ich hänge mich nicht rein in die Mavuno Minis oder die Mavuno Kids und gucke mir da jedes Detail an, ob sie mit den richtigen Stiften schreiben oder ob sie die Formen richtig ausschneiden oder irgendwas anderes machen. Unsere Aufgabe ist es zu befähigen, denn es gibt Leute, die können das viel besser als wir. Die haben da Leidenschaft für, die haben ein Herz dafür, egal ob das bei den Live-Groups ist, ob das beim Thema Gebet ist, bei den Kindern ist. Und ein Wert für Älteste, sie müssen eine enge Gemeinschaft mit Gott leben. Denn sie sind so wie eine Art Bindeglied. Sie sind ein Vorbild für die Gemeinde. Und so wie die Ältesten Gemeinschaft mit Gott leben, so wird es auch die Gemeinde nachmachen. Ganz unbewusst. Das ist wie wenn du Kinder hast. Die machen alles nach, egal was du sagst. Die kopieren dich einfach. Und wir suchen als Älteste die Einheit. Wir versuchen ganz bewusst nicht zu polarisieren, sondern wir wollen als Älteste die Einheit suchen. Innerhalb unseres Teams, ganz klar. Und auch für die Gemeinde wollen wir die Einheit suchen. Wir wollen ganz bewusst nicht hier was schüren und da was schüren, um durcheinander zu bringen, sondern wir wollen, dass wir als Gemeinde, als Einheit unterwegs sind und sorgen dafür auch für die entsprechende Klarheit, für die Transparenz. Deshalb auch dieser Gottesdienst heute. Und wir sagen, wir wollen ganz bewusst sagen, wie arbeiten wir als Älteste? Wer macht was in der Gemeinde? Wie läuft das ab, die Ältestenerkennung? Und auf gottgefällige Weise leben und arbeiten. Es ist ein Anspruch an uns Älteste, wo wir sagen, ich möchte so leben, wie es Gott gefällt. Ich persönlich habe für mein Leben 5 Ziele gesteckt, die eher Visionen oder Vision Statements als Ziele sind, weil man Ziele ja irgendwann abhaken kann. Und eines davon ist, ein Mann nach Gottes Herzen sein. Und das spiegelt sich hier wieder. Ich möchte am Ende meines Lebens nicht, dass ich das selber sage, sondern dass Gott über mich sagt, Daniel, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Das ist ein Maßstab, an dem ich mich messe, wo ich mich immer wieder zurückziehe, regelmäßig zurückziehe und sage, hey, ich will gucken, bin ich ein Mann nach Gottes Herzen? Was ist das? Was finde ich in der Bibel für Anhaltspunkte? Wie stellt sich Gott das vor? Wie stellt er sich vor? Und so ist es auch für uns als Älteste. Wir wollen Männer nach Gottes Herzen sein. Und wir brauchen Männer nach Gottes Herzen, an denen sich andere orientieren können. Wo sie sehen können, ja, so stellt sich Gott Leben vor. Das sind die Werte, nach denen wir arbeiten. Und es ist immer nicht abschließend, ja? Also man könnte von der Bibel her noch ganz viele weitere Sachen hinzufügen, aber aus der Fülle heraus haben wir die wichtigsten Sachen mal kristallisiert und zusammengestellt. Und als nächstes kommt eine Übersicht, die auch wieder sehr umfangreich ist, wo es um die Verantwortung geht, welche Verantwortung wir als Älteste haben. Am Anfang der Predigt habe ich die Bibeltexte genommen und die Bibeltexte sprechen lassen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir haben die Bibeltexte gehört und da gibt es ganz verschiedene Aussagen. Was ist denn jetzt die Verantwortung der Älteste? Und es gibt so diese 9 Bereiche. Die hat ein Mentor von mir, von uns zusammengestellt, Oscar Morillo. Und so lebt er es in seiner Gemeinde. Er sorgt dafür, dass die Ältesten sorgen dafür, dass es in der Gemeinde eine solide Vision gibt, solide Zielausrichtung. Solide ist hier das Wort, was da überall drin vorkommt. Und zwar geht es darum, sicherzustellen, dass wir unter Gebet die Vision der Gemeinde bestimmen, wo es hingeht, die Richtung der Gemeinde und sie erfüllen. Es geht darum, dass die Ältesten sollen sicherstellen, dass wir eine solide Institution sind. Nämlich, dass wir uns an die staatlichen Auflagen halten, dass wir den Gesetzen und den Vorschriften, den Vorgaben Genüge tun und als Institution, als Gemeinde vertrauenswürdig sind. Dass andere, unsere Partner sagen können, mit denen können wir gut zusammenarbeiten. Dass eine Stadtverwaltung sagt, Bezirksamt, mit denen kann man gut zusammenarbeiten, weil sie wissen, dass Dinge sauber laufen. Solide Finanzen. Als Älteste sorgen wir dafür, dass wir als Gemeinde, dass unsere Gemeinde finanziell auf soliden Beinen steht. Nicht indem wir zu dritt die Gemeinde finanzieren, sondern indem wir einfach darüber informieren, dass wir nachvollziehbare Haushaltspläne aufstellen, dass wir nachvollziehbare Glaubensschritte gehen. Wenn wir den Eindruck haben, Gott beruft uns in eine Arbeit hinein, dann sagen wir das. Und wir sagen auch ganz ehrlich, wenn wir uns nicht 100% sicher sind, wo wir merken, hey, ich glaube, wir werden in eine Richtung geführt, aber wir haben noch keine Zahlen dafür. Helft uns, das zu verstehen. Eine solide Moral ist genauso Aufgabe von uns Ältesten. Wir stellen sicher, dass die Gemeindeleitung moralische Integrität lebt. Denn nichts kann der Gemeinde mehr schaden, als wenn die Leiter moralisch verwerflich leben. Wenn ich hier Wasser predige und außerhalb der Gemeindemauern Wein trinke. Und dafür sorgt die Gemeindeleitung, die Ältesten. Sie gucken auf mich, sie hinterfragen mich. Und sie hinterfragen uns als Personen, Nancy und mich als Pastoren, einfach damit das passt. Und genauso, dass ich Pastoren, Leiter und Mitarbeiter einen so einen Verhaltenskodex halten, der Christus ähnlich ist, wo man sagen kann, da spiegelt sich wirklich das Wesen Gottes in der Gemeinde wider. Das ist Aufgabe der Ältesten, nicht es zu machen. Wir können natürlich Leuten nicht befehlen, aber wir können den Maßstab vorgeben und können sagen, das ist das, was wir in der Gemeinde leben wollen. Solide Seelsorge habe ich schon in einigen Punkten angesprochen. Als Älteste stellen wir sicher, dass die Gemeinde in der Lage ist, dass wir uns um Kinder, um Jugendliche, um Erwachsene, Leute in bestimmten Lebenssituationen, um Notleidende kümmern. Wie gesagt, ist nicht die Aufgabe, das persönlich alles selbst zu machen, sondern dafür zu sorgen, dass es da ist, dass sich um Menschen gekümmert wird. Das ist diese Aufseherrolle, dafür zu sorgen, dass Strukturen da sind, um das zu erfüllen. Eine solide Theologie. Wir stellen sicher, dass unsere Lehre und Jüngerschaft mit der Bibel übereinstimmt. Dass wir nicht irgendwas lehren, sondern dass die Bibel die Grundlage ist von dem, was auf der Kanzel gesprochen wird, von dem, was in den Live-Groups drangenommen wird. Und dass die Bibel und dass sich unsere Praktiken, unsere Geschäftsgebaren an der Bibel orientieren. Das ist mit solide Theologie gemeint. Und es geht genauso darum, dass wir einen soliden Ruf haben als Gemeinde, eine solide öffentliche Wahrnehmung, eine solide Öffentlichkeitsarbeit. Nämlich, dass wir nach innen und nach außen glaubwürdig sind, dass wir rechtschaffen sind. Dafür sorgen genauso die Gemeinden, dass unsere Veröffentlichungen mit dem übereinstimmt, was drin passiert in der Gemeinde. Dass Dinge ansprechend sind, dass jemand das nachvollziehen kann. Wenn wir Empfehlungsbriefe schreiben, dass jemand, der nicht im christlichen Kontext arbeitet, das auch verstehen kann. Das ist eine solide öffentliche Wahrnehmung. Solides Vertrauen ist der vorletzte von diesen 9 Punkten, nämlich sicherstellen, dass Vertrauen und Einheit in der Gemeinde uns durchdringt, dass wir ein gutes Maß an Vertrauen da haben. Denn Vertrauen ist etwas, was unsere Geschwindigkeit bestimmt, wie wir unterwegs sein können. Wenn das Vertrauen in der Gemeinde mangelt, wenn das Vertrauen in irgendeiner Gemeinde angekratzt ist, wirst du nicht vorwärts kommen. Das merkst du in einem Team, wenn du mit einem Team von Lehrern arbeitest. Wenn das Vertrauen nicht da ist, kommst du nicht wirklich vorwärts. Dann kostet dich das Arbeiten zusätzliche Kraft. Egal wie klein oder wie groß das Team ist, egal in welchem Umfeld das ist, Vertrauen ist ein wichtiger Punkt, damit man als Team dem nachkommen kann, wozu es da ist. Sonst wirst du dich verzetteln, sonst musst du immer wieder Arbeit reinstecken in das Miteinander, was natürlich notwendig ist. Aber wenn es an Vertrauen mangelt, musst du immer wieder am Team arbeiten. Und wenn so ein grundsätzliches Misstrauen da ist, wenn man sich nicht sicher ist, gehen wir in dieselbe Richtung. Dann musst du dort immer wieder Energie reinstecken und hast den Eindruck, boah, wir arbeiten oder wir kommen nicht voran. Und Kontinuität. Es geht darum, dass Älteste dafür sorgen, dass es eine Kontinuität in der Gemeinde gibt, nämlich indem regelmäßig leider geschult werden, dass die Arbeit auf langfristigen Bahnen läuft und nicht heute mal hier, morgen mal da und dann wieder eine andere Idee und dann wieder was anderes. Natürlich, wir brauchen ganz viele verrückte neue Ideen und die sind bei uns als Gemeinde auch absolut willkommen. Und eine Kultur ist auch, dass wir Fehler zulassen. Mir ist es lieber, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der 10-mal etwas ausprobiert und beim 11. Mal klappt's, als wie jemand, der 0 ausprobiert und auch nichts klappt dann dadurch. Mir ist lieber, jemand probiert 10-mal etwas aus und es funktioniert nicht und beim 11. Mal hat er daraus gelernt und es klappt, als jemand, der sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll und habe nicht den Mut, was zu probieren. Dieser Mut, der da drin liegt, den beflügel ich. Wie machen wir das als Älteste? Also, durch Gebet, durch Hören auf Gott, wenn wir uns treffen, beten wir. Wir hören auf Gott und wir schätzen und bewerten die Gemeindearbeit ein. Wir gucken drauf, was läuft wie, wo müssen wir nachjustieren, wo sind noch Fragen, die offen sind, wo ist einfach was unklar. Wir fragen Gott selbst, wir stellen uns die Fragen, wenn wir auswerten. Und wir setzen natürlich auch inhaltliche und organisatorische Schwerpunkte. Wenn wir sagen, okay, wir haben von Gott her den Eindruck, dieses Jahr ist das und das dran für uns als Gemeinde. Gerade unser Jahresmotto momentan, ich glaube, war für uns als Älteste klar, hey, in diesem Jahr, das ist das Jahresmotto, an das wollen wir rangehen. Oder Leitung in Seelsorge, Gespräche und bei Leitungsentscheidungen. Dadurch nehmen wir auch diese Verantwortung wahr und setzen das um. Als nächstes wird euch Sven einiges erzählen, wie es dazu kommt, zu der Ältestenwahl. Was sind denn die ganz praktischen Schritte? Wie werden denn Älteste in unserer Gemeinde erkannt?
Hallo. Ich hätte bald gesagt, immer wenn es ums Formelle und Juristische geht, stehe ich hier vorne. Ich weiß auch nicht warum. Soll jetzt gar nicht so formell und juristisch werden. Nur so ein bisschen, dass ihr nochmal wisst, wie läuft das eigentlich alles ab. Wir sind ja so ein bisschen in diesem Erkennungsprozess mittendrin, aber noch nicht so richtig durchgestartet. Also wir haben euch das schon mal erklärt, dass es eine Ältestenerkennung dieses Jahr gibt. Und das wurde in der Gemeindeversammlung am 5.3.2017 auch schon bekannt gegeben. Heute erfahrt ihr es erneut mündlich in der Predigt im Gottesdienst. Und ihr kriegt auch noch einen Informationsbrief, der ist schon fertig. Der geht euch heute zu, den meisten per E-Mail. Die keine E-Mail haben, bekommen das auf anderem Wege. Die bekommen noch das schöne alte Papier, ihr kennt das. Und ihr kriegt die Informationen heute über die Predigt nochmal. Da könnt ihr natürlich dann auch nochmal was nacharbeiten zu Hause. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt alles wisst und alles wissen müsst auch, sondern wir wünschen uns wirklich, dass die Gemeinde nochmal nachdenkt und wollen einfach dazu einladen und Mut machen. Und deswegen haben wir auch als dritten Schritt jetzt in der kommenden Woche eine Gebets- und Fastenwoche angesetzt. Die ist schon für mich und für aus unserer Sicht sehr wichtig und wertvoll, damit wir als Gemeinde nochmal zusammenkommen können. Wir haben schon am Freitag angefangen, da gab es eine 24-Stunden-Gebetskette. Da haben die ersten von euch schon fleißig gebetet für die Anliegen der Gemeinde. Und da gehört das Anliegen Ältestenerkennung auf jeden Fall stark mit dazu. Und wir wollen uns jetzt ab Montag bis Donnerstag jeweils um 19 Uhr hinten in unserem neuen Raum der Stille treffen. Wenn der nicht ausreicht, dann suchen wir uns einen größeren Raum. Mal gucken, wie viele da Zeit und Kraft haben, teilzunehmen. Und das ist wirklich wichtig und unser Anliegen, dass wir da als Gemeinde zusammenkommen, zusammen vor Gott sein können und die Anliegen der Gemeinde, auch die Ältestenerkennung. Also es ist nicht nur eine Gebetswoche für die Ältestenerkennung, sondern es kommen auch andere Themen davor, aber dass wir dieses Thema auch nochmal einfach mit zentral ins Gebet nehmen können, weil wir denken, dass es für die Gemeinde einfach wichtig ist, für die nächsten Jahre gute Leitung zu haben, gemeinsam miteinander einfach vor Gott zu hören, was dran ist. Auch das auszudrücken durch Fasten, dass wir einfach sagen, uns ist das wichtig, Gott, dass du zu uns reden kannst. Wir wollen einfach mal die Dinge, die uns stören, ausblenden. Also ob das nun, weiß ich nicht, vielleicht mal das Handy ausmachen ist oder aufs Essen verzichten oder den Fernseher abends auslassen. Was auch immer da vielleicht für euch dran ist, um vor Gott zur Ruhe kommen zu können. Da laden wir ein und wollen da auch ruhig so ein bisschen motivieren, zu kommen, zu erscheinen, miteinander das zu tun. Das ist wirklich einer der wesentlichen Schritte. Und dann habt ihr die Möglichkeit, bis zum 15.04. an Daniel, an Rainer oder an mich eure Vorschläge, will ich das jetzt gar nicht so nennen, eure Erkenntnisse aus der Gebetswoche, eure Namen, die ihr vielleicht gehört habt im Beten und Hören auf das, was Gott sagt, weiterzugeben und zu sagen, ich würde euch mal bitten, über die und die Person nachzudenken. Und das wollen wir dann gerne tun als Dreierteam. Darüber nachdenken, ist das möglich, mit den Vorgeschlagenen ein Ältestenteam aufzubauen? Also das sind ja teilweise praktische Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Vielleicht sind es auch andere Dinge, die einfach noch besprochen werden müssen miteinander. Und dann würden wir euch im nächsten Schritt, im nächsten Step vorschlagen, genau, wir sind jetzt bei Vorschlag
Mitte,
ja, bei Blau, was die Namen sind. Das ist der Termin, ist der 15. Juni, da wollen wir euch da informieren. Die meisten kriegen es auch wieder per E-Mail. Der ein oder andere, wo wir wissen, der hat keine E-Mail, den werden wir anders informieren. Entweder rufen wir an oder schicken einen kleinen Zettel vorbei, damit ihr die Namen der Personen, die da in Frage kommen, kennt. Vor der Ältestenerkennung, die dann am 25.06. sein soll. Da hat sich in unser letztes Gemeindeversammlungsprotokoll ein Fehler eingeschlichen. Der 26.06. steht da als Termin für die Ältestenerkennung. Das ist aber ein Montag und ich glaube, ihr wollt alle gar nicht Montag hier so gerne herkommen. Also der richtige Termin ist der 25.06. Nochmal zum Notieren. Eine genaue Zeit geben wir euch noch bekannt. Also es wird irgendwann so nach dem Gottesdienst sein. Also nicht morgens um 7 und nicht abends um 10, sondern so zur normalen Zeit, wo auch Gemeindeversammlungen stattfinden. Ob es nun direkt im Anschluss an Gottesdienst ist oder nochmal ein extra Nachmittag, das müssen wir euch nochmal dann gesondert mitteilen. Ganz praktisch ist das eine Wahl, also eine Durchführung einer Wahl, die schriftlich erfolgt unter den Anwesenden. Also es gibt keine Briefwahl. Wer hier ist, ist hier und wer nicht hier ist, kann auch nicht mit abstimmen. Und wählen können die Gemeindemitglieder, die also zu dem Zeitpunkt Mitglieder der Gemeinde sind. Und die Wahl wird dann ausgezählt durch unabhängige Personen, die in der Gemeinde Vertrauen genießen, also nicht durch die Ältesten selber. Da werden wir dann auch nochmal euch wen vorschlagen, beziehungsweise auf Menschen zurückgreifen, die das vielleicht schon mal in ihrem Leben gemacht haben. Das ist so der grobe Ablauf, damit ihr Bescheid wisst. Und ja? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber bis dahin werden wir das nochmal nachgucken. Ich glaube auch, dass es eine Zweidrittelmehrheit gibt. Da habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber ich glaube, die Mehrheit, die notwendig war, war damals 2/3. Da müssen wir in unsere Gemeindeordnung schauen. Da seht ihr auch noch ein paar Angaben dann in dem Brief, den wir rumschicken. Wer noch Fragen hat, darf natürlich gerne fragen. Es ist nicht so, dass jetzt heute hier der abschließende Lehrteil beendet ist und alle müssen jetzt alles wissen oder alles selber nachlesen. Also es geht wirklich darum, dass wir miteinander da vor Gott sind und an Fragen sind und dann am 25. Juni gemeinsam hoffentlich was entscheiden können. Ja, das war mein Informationsteil und wie gesagt, der Rest kommt noch schriftlich.
Zum Abschluss der zugegebenermaßen etwas anderen Predigt möchte ich euch noch kurz was mitgeben. Folgendes. Sven und Rainer, die setzen sich für euch ein. Die sind für euch. Und ich möchte euch einfach herausfordern. Ehrt sie, bringt das zum Ausdruck. Sie legen ihr Herz in die Arbeit rein, in die Aufgabe rein. Und sie machen das nicht einfach mal so nebenbei, weil sie halt noch Zeit übrig haben. Sondern sie investieren da wirklich. Sie lieben die Arbeit. Und wahrscheinlich merkt ihr das. Sie stehen mit voller Leidenschaft, mit vollem Einsatz hinter der Gemeinde und damit hinter euch. Und sie schätzen euch, sie lieben euch. Und das zeigen sie dadurch, indem sie das ausdrücken, indem sie sagen, hey, ich investiere mich da voll rein. Ältestendienst ist nicht einfach so eine Aufgabe, die du nebenbei machst. Das bist du voll oder gar nicht. Und bei beiden habe ich den Eindruck, ich merke das jedes Mal, wenn ich mit ihnen zusammen bin, sie sind es voll. Sie sind mit Herz und Seele bei der Sache. Und sie lieben die Arbeit, auch wenn sie manchmal sagen, es ist viel zu tun und das müsste noch gemacht werden und da ruft das noch. Bisher haben sie immer in ihrem vollen Terminplan geschafft, die Treffen unterzubekommen. Und wenn es noch ein zusätzliches Gespräch notwendig war, es ist nie daran gescheitert, dass sie gesagt haben, ey Leute, es geht nicht. Sondern Sven, obwohl er selbstständig ist, Rainer, obwohl er ein Team leitet, nebenbei selbstständig ist, haben die beiden das möglich gemacht. Von daher dankt ihnen vielleicht im persönlichen Gespräch einfach für den Einsatz, den sie zeigen. Jetzt nicht als Rausschmiss im Sinne von Danke und Tschüss, sondern einfach schön, dass du das machst. Und mir ist wichtig, das nicht zu machen. Zum Schluss, wenn die Amtszeit vorbei ist, vielleicht eine neue kommt, sondern jetzt schon, bevor sie zu Ende ist. Deshalb ganz am Schluss nochmal zusammengefasst, betet für eure Leiter, betet für ihre Ehen, betet für ihre Familien. Steht hinter ihnen, stellt euch hinter sie und folgt ihnen, vertraut euch ihnen an. Sie haben Gutes im Sinn. Ihr müsst nicht misstrauisch sein im Sinne von, na, was haben die denn vor, fahren die eine eigene Agenda? Nö. Folgt euren Leitern, so wie es hier ausgedrückt ist in dieser Bibelstelle. Hebräer 13, Vers 17. Hört auf die Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie werden vor Gott einmal Rechenschaft ablegen. Das müsst nicht ihr machen. Nicht ihr müsst Rechenschaft ablegen für die Ältesten, sondern sie über ihren Dienst. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Interessant, wie praktische Sachen Paulus oder wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, dort zum Ausdruck bringt. Und dann profitiert von ihnen. Die Bibel fordert direkt auf, wenn jemand krank ist, wendet euch an die Ältesten, betet für sie. Das haben wir gemacht in der Vergangenheit. Wir haben für Leute gebetet, die auch gesund geworden sind. Nach Jakobus 5 und dort heißt es, ab Vers 14, hier steht glaube ich 15, das ist verkehrt, das ist Vers 14. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihm im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihn beten. Also mit dem Einreiben, das machen wir eher symbolisch, sondern wir beten für euch und das machen wir gerne, auch nach dem Gottesdienst. Wenn ihr sagt, hey, ich könnte heute Gebet gebrauchen, scheut euch nicht auf uns zuzukommen. Wir machen das gerne, denn ihr liegt uns am Herzen, wir wissen, das ist unsere Aufgabe. Wir machen das nicht einfach nur so, ja, ist halt Dienst, muss halt gemacht werden, beten wir halt mal sehen, was rauskommt. Sondern wir machen das voller Hingabe, voller Leidenschaft, weil ihr uns wichtig seid, weil Gott uns wichtig ist und weil die Gemeinde uns wichtig ist.